Ich sag immer, jeder Mensch ist für sein eigenes Glück auch ein Stück weit selbst verantwortlich. Das heißt, wenn jemand, wie du das so sagst, nicht glücklich sein möchte, dann ist das seine oder ihre Entscheidung. Es ist erstmal nicht meine Aufgabe, andere Menschen von etwas zu überzeugen, von dem ich glaube, dass es richtig oder falsch ist. Wenn man einen Kontext schaut, wo ich ja tätig bin, ist so meine Maxime immer erstmal nicht die Person als Individuum zu betrachten oder isoliert zu betrachten, sondern immer den Kontext. Also in welchem Kontext agiert denn diese Person und was macht denn der Kontext oder was lässt er nicht zu, damit diese Person sich entfalten kann oder ihren Glücksimpulsen folgen kann oder was auch immer. Also ich würde eher immer auf den Rahmen schauen, auf die Kontextbedingungen und weniger auf das Individuum als sich.
Ja, 2025 neigt sich dem Ende zu und in den letzten 12 Monaten durfte ich mit 12 sehr unterschiedlichen Personen sprechen. Über Arbeit, über Zweifel und über Glücksmomente und das, was bleibt, wenn man ehrlich hinschaut. Herzlich willkommen zur Highlight-Folge des Jahres 2025. Für diese Folge habe ich mir Momente genommen oder gesammelt, die mich begleitet haben. Gedanken, die geblieben sind. Und vielleicht ist ja auch was für dich mit dabei, genau ein Satz, den du brauchst, um das Jahr 2025 zu reflektieren und gut in das neue Jahr 2026 zu starten. Glück war natürlich ein zentrales Thema in vielen Gesprächen und dabei nicht als Ziel, sondern eher als etwas Flüchtiges.
Immer wenn ich eine Wimper weggepustet habe, habe ich mir gewünscht, dass ich glücklich bin. Und das hat sich irgendwann verändert, dass ich dachte, na, es ist eigentlich, Glück ist tatsächlich eine Momentaufnahme und kein Grundgefühl. Und es wäre auch unglaublich schade, wenn Glück so ein Grundgefühl wäre, denn dann hätten wir ja das Problem, wie viele Suchtkranke womöglich auch, dass wir immer mehr davon haben wollen und uns irgendwann gar nicht mehr an den kleinen Dingen freuen können. Und ich glaube, da fühlt sich jeder auch ein Stück weit ertappt, wie wenig wir uns manchmal über kleine Dinge freuen können. Und daher ist Glück eher sowas wie, ja, so kleine magische Momente im Alltag, wenn man genau hinsieht.
Was hat mich zuletzt glücklich gemacht? Also ich komme mal von zwei Ebenen. Einmal im privaten Bereich ist es tatsächlich die Entscheidung, dass wir im Sommer als Familie eine ganz große Reise machen und wir erfüllen uns damit einen Traum. Wir werden also 5 Wochen in Französisch-Polynesien verbringen, also in der Südsee und werden dort ein Inselhopping machen. Also wir sind da mit einem Katamaran unterwegs. Wir sind ja so Segler und haben uns dem Wasser verschrieben und das wird ein ganz spannendes Abenteuer auch für unsere Kinder, so verschiedene Kulturen kennenzulernen und da freue ich mich schon drauf. Und also als diese Entscheidung gefallen ist, das war so ein Glücksmoment und dann habe ich immer mal wieder so eine Vorfreude drauf. Ich ziehe Glück, mein Glück auch ganz stark so aus Vorfreude und deswegen brauche ich auch immer so kleine Inseln, die ich mir gestalte, wo ich mich drauf freuen kann. Und das ist so eine Sache im privaten Bereich, die Vorfreude auf diese tolle Reise. Und im beruflichen, da habe ich immer mal Glücksmomente, wenn ich merke, dass ich wirksam bin mit dem, was ich tue. Also, dass das tatsächlich einen Effekt hat. Einen Effekt auf Teams, auf Unternehmen, wenn ich da Feedbacks bekomme oder wenn ich auch selber spüre bei Unternehmen, da verändert sich was. Ja, ich bin ja teilweise etwas länger in den Unternehmen und begleite sie und fühle mich auch so ein bisschen als Teil davon, so schon fast familiär und vertraut, immer wieder da zu sein. Und dann die Veränderung zu merken, ist etwas, was mich wirklich erfüllt und am Ende auch glücklich macht, wenn ich drüber nachdenke. Ja, Selbstwirksamkeit und Erfüllung im Job, das sind die Punkte, wenn ich das spüre und ich das merke und höre, dann macht mich das ziemlich glücklich.
Was mich daran berührt hat, Glück wurde nie als etwas Großes beschrieben, sondern als etwas, das leise entsteht. Nicht alle Gedanken waren bequem. Manche waren klar. Und genau das war richtig.
Das heißt, Employer Branding wird in Deutschland mehrheitlich, trotz jetzt seit 15 Jahren reden wir von dem Begriff, wird es trotzdem als etwas verstanden, was man hinzuschaltet oder abschaltet, wenn es im Recruiting nicht gut läuft. Also Employer Branding ist ein Push fürs Recruiting. Und das ist sozusagen ein Teil der Unternehmen, die das so verstehen. Es gibt natürlich auch, und da sind wir sehr happy, dass unsere Kunden das auch anders sehen, dass unsere Kunden das sehen, dass es zuerst eine interne Maßnahme ist. Und das ist eigentlich auch der Gedanke. Und wenn ein Unternehmen verstanden hat, dass die Arbeitgebermarke zuerst nach innen strahlt.
Nach Klarheit braucht es manchmal etwas Leichtigkeit oder zumindest die Erlaubnis, wieder zu spielen.
Ja, ich würde tatsächlich raten, zwei Dinge. Oder sagen wir es mal so, ich hatte mal so eine Art Ansatz dafür entwickelt. Das war auch eher so ein Bild, was ich jetzt niemals zu irgendeinem Ding gemacht habe, aber ich fand das ganz spannend. Quasi einmal versetzt man sich in die Rolle eines Jägers und Sammlers. Das heißt, ich gehe ganz offen durch die Welt und sammle ganz viele Puzzlesteine. Ne? Also natürlich besonders dann, wenn mich irgendwie ein Thema interessiert, dann sauge ich da halt die Informationen auf oder spreche mit möglichst vielen Menschen dann über dieses Thema, um einfach Puzzlesteinchen zu sammeln. Dann braucht es den Mönch, der quasi sich hinsetzt und auch dieses gesammelte Wissen und diese ganzen Impulse verdaut und verarbeitet, ein bisschen einordnet. Ne? Vielleicht ist es auch eine Art Bibliothekar-Mönch. Und bestimmte Bausteine übergibt dann dieser Mönch dem Alchemist. Und der Alchemist ist dann derjenige, der da mit rumexperimentiert und Dinge in Verbindung bringt, die vorher nicht in Verbindung waren, weil das ist für mich Kreativität, also einfach Punkte, die bisher keine Überschneidung hatten, zusammenbringen und dann gucken, was passiert damit. Also das ist so, sage ich mal, so eine Art Haltung, die man vielleicht machen kann. Und dann würde ich einfach sagen, Training, Training, Training. Also wir haben damals zum Beispiel auch mit unserer Agentur, also Nufari, hatten wir eine ganze Zeit lang, haben wir Zettel bekritzelt und haben die so neben die Tür gelegt. Und wenn man gegangen ist, hat man sich einen so einen Zettel mitgenommen und musste dann aus dem Gekritzel, was da drauf war, irgendwie eine Idee entwickeln. Na, das ist dann so eine Übung einfach, die dich quasi dazu zwingt, kreativ zu sein.
Okay, also wie hat sich das verändert? Ich bin selber sehr überrascht, wie sich das verändert hat, weil ich meine, das ist vielleicht so ein Insider-Geheimnis von Perfektionisten. Ich bin der Meinung, dass also quasi die Leute, die gut in etwas sind, sind oft Perfektionisten und haben oft dieses Imposter-Syndrom, dass man quasi nicht überzeugt von sich ist. Und ich erinnere mich aber noch, weißt du, wo ich bis zu 14, 15, ich wollte Sängerin werden, ich wollte berühmt werden, ich wollte singen und ich bin damit allen auf die Nerven gegangen und ich habe mich auf jede Bühne gestellt, egal, quasi, weißt du, meine Outfits damals, also quasi, sah einfach scheiße aus und es war mir völlig egal. Ich wollte einfach nur auf die Bühne und habe Spaß gehabt. Weißt du, und jetzt, wo ich all das kann, was ich damals nicht konnte, habe ich Schiss vor der Bühne, weil ich so perfektionistisch geworden bin, weil ich einfach so viel weiß über Stimme, über Performance, über Künstler sein, das kann einen wirklich manchmal richtig killen. Also da muss ich jetzt quasi irgendwie den Shift schaffen, weil ich habe echt gedacht, Luise, was ist denn mit dir los? Du bist jetzt, also ich kann ja jetzt von mir sagen, objektiv gesehen und subjektiv, und würde ich sagen, ich kann jetzt gut singen quasi. Ich habe die Technik, I mastered my Technik und so weiter. Und auch meine Songs sind jetzt viel besser als noch vor 10 Jahren. Aber ich habe quasi in so einem Schockzustand, dass ich das jetzt zeigen darf, weil ich habe so viele Jahre so hart gearbeitet an meiner Kunst und an mir selber, dass man zwischendrin glaubt, so nach dem Motto, dass wird das jemals der Zeitpunkt kommen, dass es sich jemand anhören will. Und wenn der dann da ist, dann denkst du dir so, wie so eine Achterbahn. Du sitzt quasi in der Achterbahn und du willst eigentlich Achterbahn fahren, dann denkst du dir so, scheiße, jetzt sitzt sie drin, jetzt kommt sie nicht mehr raus. Also das, ich glaube, das ist jetzt vielleicht, ich weiß nicht, das ist vielleicht eine Übergangsphase, wenn ich jetzt sage, ich habe jetzt die letzten 4 Jahre Fokus auf die Stimmschmiede gelegt und jetzt will ich weiter Richtung Künstlerin. Man muss sich natürlich umstellen, weil ich bin jetzt nun mal 28 und ich bin nicht mehr 20 und irgendwie, das ändert sich ein bisschen so, das Mindset oder auch, wie flexibel man ist. Also ich bin auf jeden Fall mittlerweile weniger flexibel als damals, aber auch, weil ich durch das Unternehmen und das Unternehmerinsein, ich bin irgendwie ein bisschen zwanghafter geworden oder im positiven Sinne, wie drückt man das aus? strukturierter oder genauer.
Dieser Moment war einer der ehrlichsten des Jahres 2025, weil er zeigt, Kompetenz schützt nicht vor Zweifeln und Stärke bedeutet nicht, keine Angst zu haben. Und manchmal beginnt Wachstum genau dort, wo man anfängt, für sich einzustehen.
Und vielleicht ist das so ein bisschen was, was ich jetzt auch mit in die nächste Situation, die positiv ist, reintragen kann, nämlich dieses so für sich selber einstehen. Das war dann in meiner Werkstudentenzeit bei Unite. Da gab es eine langjährige Mitarbeiterin und die wollte irgendwas von mir. Die war nicht in meinem Team, aber wenn ich freie Kappas habe, dann habe ich halt auch für die anderen so ein bisschen Aufgaben erfüllt. Und ich fand die immer von ihrer Art und Weise her sehr, also mich hat es gewundert, warum die noch in dem Unternehmen ist. Und das ist so jemand, der halt einfach langjährig da ist, ne? Und die wird man dann nicht so los. Und die wollte irgendwas von mir und ich habe ihr gesagt, du, ich mache das, aber ich muss erst mal gucken, wann ich dafür Zeit finde, so nach dem Motto, und sie ist richtig ausgerastet. Und ich weiß noch, ich hatte so Herzklopfen und dachte mir so, oh mein Gott, ich sage jetzt einfach mal nein. Weil ich weiß, ich bin im Recht so. Und das war richtig schön. Am Ende, ich habe auch in dem Sinne, also Teamleiter hat es einfach so ein bisschen deeskaliert und hat gemeint, ja, die ist halt manchmal ein bisschen und alles ist gut und so. Und das war aber richtig schön, so für mich selber da einzustehen.
Gegen Ende des Jahres verändert sich oft der Blick. Es wird ruhiger und dankbarer.
Aber mich einfach gelehrt, dass so, also man kann eigentlich, bin ich sehr dankbar für jeden Tag einfach. Das hört sich zwar dann immer so, ne, ja, ja. So der Alltag, der holt einen natürlich immer wieder ein, ja, mindestens zweimal am Tag. Aber trotzdem am Ende des Tages sollte man immer wissen, dass es einfach ein Geschenk ist. Und es läuft natürlich nicht immer gut, wie vorher diese Wellenbewegungen, wenn man dann vielleicht mal eine Hochphase hat, das kennt jeder, dann kommt vielleicht auch mal ein Tief irgendwoher, wie auch immer geartet, gesundheitlich, geschäftlich, privat, beziehungstechnisch, weiß man nie. Aber es ist so, dass ich immer der Meinung bin, dass man extrem dankbar sein muss. Und ja, dann, wenn man sich so eine Zeit lang philosophisch damit auseinandersetzt, kommt man vielleicht einfach auf den Punkt, dass es im Großen und Ganzen eigentlich sehr schön ist.
Mut muss nicht laut sein. Manchmal reicht es, dem eigenen Gefühl zu vertrauen.
Ich würde mir selber raten, noch mehr auf mein Bauchgefühl zu hören. Weil im Rückblick merke ich immer wieder, dass es schon so einige Chancen gab, die ich aber abgelehnt habe, weil ich mich nicht getraut habe zum Beispiel. Oder weil aus unterschiedlichen Gründen. Und ich würde mir selber raten, noch viel mehr auszuprobieren und noch viel mutiger zu sein. Und darauf zu vertrauen, dass ich das kann. Weil das hätte ich jetzt mit Anfang 20, da stand ich nicht vor der Kamera beim Campus TV, da habe ich jemand anders vorgeschickt und habe gesagt, ah, nee, ich will lieber nicht moderieren. Ich überlege mir lieber die Themen und ich rufe dann die Interviewpartner an oder so. Und im Nachhinein denke ich mir, wieso, warum habe ich es nicht einfach gemacht?
Ein Gedanke, der vieles verbunden hat, dass Gegensätze dazugehören.
Glück ist irgendwie was Temporäres. Also ich kann mich nicht unglaublich glücklich fühlen, wenn ich nicht auch mal unglaublich unglücklich bin oder mich mal schlecht fühle. In Gesprächen habe ich in letzter Zeit das oder meine Stimmung immer so ein bisschen als Sinuskurve oder die Stimmung von jedem als so eine Sinus- oder Cosinuskurve beschrieben. Das schlägt mal nach oben und mal nach unten aus. Und das eine kann es ohne das andere nicht geben.
Und dann kam immer wieder die Frage, was nehmen wir mit nach vorn?
Die einzige Veränderung, die man so ein bisschen spürt, ist, es ist Angst zurück. Davor war es eine Angst vor, ich mag meinen Schreibtisch nicht. Also da war die Angst nicht, es ist elementarer geworden. Es ist wirklich die Angst, den Arbeitsplatz zu verlieren. Die ist jetzt so das neue Ding. Weil keiner weiß, was die Technologie jetzt schafft, wir ja auch nicht. Und ich weiß noch, vor einem halben Jahr dachte ich auch, oh mein Gott, wir werden nie wieder Aufträge kriegen und das macht überhaupt keinen Sinn. Bis du dann mal ChatGPT fragst, schreib mir mal ein Gedicht und dann merkst du so, okay, ich werde noch länger damit leben, um was zu arbeiten. Aber ich glaube, es ist Existenzangst dazugekommen. Ich glaube, das hat sich verändert. Davor war, also im Kulturbereich, die streichen jetzt Förderung und Co., aber jetzt geht einfach mit diesem, ist das, was ich mache, intellektuell so wichtig, dass es nicht eine Maschine ersetzen kann. Und das finde ich so krass. Das merkst du so. Das ist keiner weiß, wenn du jetzt an Filmschnitt und Co. denkst, dass auf einmal Maschinen dir das so zubereiten oder dir eine KI eine ordentliches Social Media Auftritte macht und Websites generiert, dann sind natürlich Leute in Aufruhr. Und natürlich, aber das hat irgendwie noch niemand eine Strategie dafür, das aufzufangen, außer zu sagen, wir werden Leute ausstellen. Und also, das ist so. Das wäre jetzt das Erste, wo ich mir auch denke, die Leute macht sich das Unternehmen auch keine Gedanken, für was sie diese Leute gut einsetzen können.
I would say start doing something that brings you closer to like beautiful things. Because for me, walking was a thing when I used to read so many books when I was a bit younger, and it was usually not fiction type of books. And I didn't read them since I was a kid. And as a kid, I really liked to read writers that I really liked, you know, making up cool and beautiful stories. And that's what I really like to do when I'm walking alone. I like to listen to audiobooks, you know, of like fictional stories, and or listen to like very good music, because I think this is like something that really uplifts you, and you need something like that in today's world, because everybody's talking all the time about how we should slow down or something like that. And I don't really believe that it's true for everybody. I think people should strive to do better, you know, you should strive to make stuff, but you should strive to progress and so on. But I think there should be some time in your life to appreciate beauty. And I think being grateful for the beautiful things around you, because they never last. And maybe, you know, like who knows what type of suffering is gonna await you in the future, you know, you never know. So you should just sometimes maybe stop, you know, and be grateful for like the beautiful things around you. Just try to figure out what you find beautiful. And actually that there are stuff like this. I need to remind this myself actually daily, especially now in the winter, because winter sucks in Europe. But I think it helps a lot. And when I was a kid, I was just living too much in like what I want to do in the future and so on. But I believe that I should have just stopped from time to time and just appreciate nice and beautiful stuff around me.
Like looking on the Milky Way in the night if there's something dark on the main station or something.
Yeah, exactly. Like moments like this, it can be just like a little moment, you know, in a day. But I believe most days have something like this. And you never know, you know, when you will be diagnosed with cancer or something, you know, and then like everything's gonna turn to shit. So I think while we have time, you know, we should just like stop sometimes, look, you know, on the in the stars, because I think it's nice. We're not just like, you know, I'm not just a tattoo artist, you know, like the job that we're doing is not the only thing that defines us. So I think we should really take care for like these other parts of ourselves, you know, and the curiosity to be like filled with something beautiful.
Das war die letzte Stimme dieser Highlight-Folge für das Jahr 2025. Und vielleicht ist es genau der Gedanke, den wir uns mit ins neue Jahr 2026 nehmen, uns öfter mit dem zu verbinden, was wir schön finden. Danke an alle Gäste für eure Offenheit. Danke fürs Zuhören. Ich wünsche euch allen einen guten Rutsch in das neue Jahr und wir hören uns in 2026 wieder mit vielen tollen Gästen und Episoden. Macht's gut. Ciao.